2019 hieß es Champions Hockey League. Stand jetzt müssen alle bei den Augsburger Panthern davon ausgehen, dass man einen bitteren Gang in die DEL 2 geht. Für die Penny DEL wäre es ohne Zweifel ein Verlust. Ist der Standort doch mit Tradition geschmückt, hat ein tolles Stadion sowie erstklassige Fans. Christoph Kreuzer ist der neue starke Mann beim AEV. Er soll den Umbruch einleiten und eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Ihr hört ihn jetzt hier in den kommenden Minuten, wie er die Aufgabe angeht und warum er sich für Augsburg entschieden hat. Zudem blicken wir kurz auf die am Ende dann doch schwere Zeit in Schwenning zurück. Kreuzer tritt nicht nach, erklärt vielmehr, warum es nicht mehr harmoniert hat. Und dann haben wir heute den Blick über den Tellerrand wieder im Angebot. Sven Grosche begleitet die Grizzlies Wolfsburg seit Jahren sehr eng und hat zudem mit 3-on-3 Overtime einen eigenen Podcast. Und ein Herz für das schwedische Eishockey. Vor kurzem hat er dort viele Personen im Rahmen seines Urlaubs getroffen und auch mit ihnen gesprochen. Es geht also um die Liga SHL an sich, um Spieler, Tobi Rieder hört ihr ebenso, wie Riley Sheen. Zur Erinnerung, er schoss die Bietigheim Steelers in der letzten Saison ja nahezu im Alleingang zu einer bombastischen Saison. Und damit rein in eiskalt auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, wir gehen rein in den neuen Podcast. Hallo Christoph.
Ja, grüße dich.
Na, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Bin jetzt seit 2 Wochen in Augsburg und es lässt sich gut leben hier, was ich bis jetzt festgestellt habe.
Gut, ja, das hast du mir eben schon erzählt. Du hast eine Wohnung dir genommen, gefunden. Musstest du lange suchen oder waren dir die Clubverantwortlichen da ein bisschen behilfreich, haben dir unter die Arme gegriffen?
Ja, absolut. Also Augsburg ist hier absolut top aufgestellt. Wir haben zusammen den Umzug von Schwenning nach Augsburg gemacht und habe direkt eine schöne Unterkunft bekommen, die sehr nah auch zum Stadion ist, aber auch zur Innenstadt. Also ich kann hier sehr viel zu Fuß machen. Das war mit Schwenning nicht möglich.
Mhm. Kennst du denn Augsburg ein bisschen oder ist das, also was jetzt auch, ich meine jetzt nicht das Sportliche, sondern so eher so drumrum, oder ist das komplettes Neuland für dich?
Nee, Augsburg ist wirklich komplettes Neuland für mich. Klar kann ich Augsburg, das Stadion drumherum und natürlich Eishockey, du sagst, das kann ich natürlich alles, aber die Stadt oder Umgebung ist für mich eigentlich komplettes Neuland.
Ja. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht starten wir mal damit, dass du nochmal sagen kannst, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich dafür entschieden hast, eben den Schritt aus Schwenning jetzt nach Augsburg zu machen, mit allem, was da ja auch dranhängt. Und damit meine ich nicht nur das persönliche Umfeld, was sich denn ändert, sondern ja auch so, wie es aussieht. Da muss man ja immer noch mal ein bisschen, zumindest ein bisschen vorsichtig formulieren, aber dass das ja auch in leider aus Augsburger Sicht dann in die DEL 2 gehen kann.
Ja, das ist richtig. Ich meine, ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit Lothar Siegel, dass wir wirklich ja, sehr offen und ehrlich miteinander umgegangen sind. Das hat mir sehr gefallen. Auch Lothar hat das sehr detailliert auch alles aufgezeichnet, was hier in Augsburg passiert und was die nächsten Schritte sein sollen und welche Veränderungen sein sollen. Und das hat mich sehr gereizt. Augsburg ist eine sehr gute Organisation, hat einen sehr guten Ruf, den ich bis jetzt absolut bestätigen kann. Also das macht wirklich sehr viel Spaß hier. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung, gar keine Frage. Egal wie die Situation dann ist, ob man eben leider den Schritt nach unten machen muss in die zweite Liga oder wenn wir in der DL bleiben, dass wir dann natürlich trotzdem eine große Herausforderung haben, weil wir einfach einen sehr großen Schnitt machen werden. Und das hat mich aber gereizt und wie gesagt, das hat mich alles überzeugt, hier diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, es war auch für mich ja, Zeit, neue Wege zu gehen. Und die habe ich hier gefunden.
Mhm. Gab es so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, so ja, dass die offenen und ehrlichen, transparenten Gespräche angesprochen, gab es diesen einen Moment, wo man dann so, wo du das Gefühl hattest, komm, ja, das ist es, das mache ich? Oder war das relativ schnell von vornherein klar?
Naja, das kann man nie sagen von vornherein. wie gesagt, Augsburg hat sehr guten Ruf und es ist sehr reizvoll für den Club zu arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein Treffen mit dem Lothar, was sehr ausgiebig und sehr lange gedauert hat. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, wir haben uns da auf halbem Weg getroffen. Ich bin aber von da aus dann nach Düsseldorf gefahren, in meine Heimatstadt. Also hatte ich längere Zeit, im Auto auch drüber nachzudenken. Und je länger ich drüber nachgedacht habe ich gesagt, das kann wirklich was für mich sein. Und ich glaube, da ging es sehr, sehr in die richtige Richtung, diesen Entschluss zu fassen.
Gibt es bestimmte Personen dann in deinem Umfeld, sei es familiär oder vielleicht auch aus dem Eishockey-Bereich, mit denen du, wenn so ein Thema und so eine wichtige Entscheidung ansteht, wo du nochmal ein Sparring suchst, wo du dir nochmal irgendwie Meinungen holst, wo man gewisse Sachen nochmal spiegelt?
Ja, in erster Linie bespreche ich das sicherlich mit meiner Familie und besonders mit meiner Frau, weil das ist natürlich sehr wichtig, dass man da auch sich austauscht und dass man ja auch ein Stück weit einverstanden ist, weil das ist wichtig, dass die Familie und auch die Frau dahinter steht, hinter so einer Entscheidung. Und natürlich spricht man mit Freunden mal über Überlegungen. Ja, man muss einen Austausch schon haben und das habe ich getan. Das war eigentlich ja durchweg positiv, diese Entscheidung zu machen. Und das hat mich in meiner Entscheidung dann auch natürlich bekräftigt.
Und so unter Brüdern, ich meine, das weiß nun auch jeder, dass ihr beide sehr, sehr eng im Eishockey seid. Tauscht man sich dazu aus oder ist das nicht so?
Ja, wir tauschen uns sicherlich im Eishockey aus, aber das ist meine Entscheidung und die muss ich selber fassen und deshalb muss ich das auch für mich alleine entscheiden.
Thema DL2 und Penny DL hatten wir jetzt schon mal kurz gestriffen. War das dann für dich immer klar? Und dahingehend dann auch die nächste Frage eigentlich gleich. Plant ihr jetzt wirklich zu 100% für die zweite Liga oder ist dieses, was ich eben auch gesagt habe, dass man halt vorsichtig formulieren muss und dass da ja durchaus eben doch noch was passieren könnte, schwingt das immer so ein bisschen mit? Wie war das in der Entscheidungsfindung und wie ist es jetzt im Hinblick auf die Planung nach vorne gerichtet?
Ja, also zu 100% kann man das natürlich nicht machen. Zu 100% kannst du erst was natürlich planen, wenn du weißt, in welcher Liga du am Ende des Tages spielst. Aber die Regeln sind jetzt so, leider Gottes, die sind nicht wirklich erfreulich, weil du eigentlich nicht weißt, in welche Richtung geht's. Du musst einfach abwarten. Aber damit müssen wir leben. Die Situation haben wir, die habe ich vorher gewusst, die weiß der Club vorher. Natürlich planen wir realistisch und wenn man die zweite Liga anschaut, ich verfolge das sehr genau. Ich war auch bei Playoff-Spielen jetzt schon in der zweiten Liga und habe mir die ein paar Spiele angeschaut. Von daher sehe ich schon, was da passiert. Und wenn man realistisch ist, müssen wir schon zu 95% sicherlich zweite Liga planen und die 5%, die uns bleiben, lassen wir natürlich offen und da hoffen wir natürlich auch. Und das wäre natürlich eine große Freude, wenn das dann doch so bleiben würde. Aber man muss es realistisch sehen und deshalb gehen die Planungen schon in der Ausrichtung oder bei den Spielern, die wir jetzt verpflichten, schauen wir, dass wir mit diesen Spielern in beiden Ligen spielen können. Ja.
Und Spieler ist denn auch jetzt dein Hauptaugenmerk, was die Planung angeht, oder gibt es links und rechts und im Team, um dem Team herum, also im gesamten Staff, gibt es da auch noch ja, personelle Baustellen, wo ihr sagt, da müssen wir noch mal ran? Wo liegt jetzt gerade so, auch in der jetzigen Phase, wo liegt da der Fokus?
Also prinzipiell muss ich erstmal sagen, dass Augsburg hier wirklich sehr gut aufgestellt ist. Also ich kann mich wirklich komplett auf den sportlichen Teil fokussieren. Das heißt, alles, was ich brauche als Coach in die Wege zu leiten für die kommende Saison, egal welche Liga das betrifft. Und zweitens ist es so, dass wir natürlich den Hauptaugenmerk auf die Spieler schauen, welche Spieler verpflichten wir. Ich kann mich da wirklich voll drauf konzentrieren, bin aber hier in Augsburg jetzt die ganze Zeit tätig, weil ich mir natürlich das Umfeld alles anschauen will, die Gegebenheiten, was ich vielleicht verändern möchte innerhalb der Kabine, in der Organisation, was rund um die Mannschaft betrifft, Vorbereitungsspiele auszumachen, einen Brain Das machen wir gemeinsam und da finden wir, glaube ich, im Moment einen ganz guten Weg, dass wir gute Gegner bekommen. Mir ist es wichtig, dass wir die bestmögliche Qualität natürlich dann finden in der Vorbereitung, damit wir gut gerüstet in die Saison starten können.
Gibt es, wenn man sich den Kader anguckt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht nicht so easy zu beantworten, weil du jetzt eben auch noch ja, eine ordentliche Zeit und eine Periode vor dir und vor euch hast, bevor es wieder losgeht. Aber gibt es da strategische Überlegungen oder deine Grundgedanken, dass man vielleicht so von der Zusammensetzung in der, wenn es in die zweite Liga geht, auch ein bisschen was anders machen, nicht nur muss, sondern möchte? Also vielleicht auch gerade noch mal im Hinblick auf junge deutsche Spieler?
Ja, das bringen schon die Regeln mit sich, ne? Also ich meine, wir haben natürlich, der große Unterschied ist, dass du in der DEL 9 Ausländer spielen lassen kannst und 11 Lizenzen vergeben kannst und in der zweiten Liga kannst du 4 Ausländer spielen lassen und 6 Lizenzen vergeben. Dazu kommt, dass natürlich die U-Regel eine große Rolle spielt, ja? Also das heißt, du hast gerade angesprochen, die jungen Spieler. In der DL habe ich die U23-Regel, in der DL2 habe ich U24 und U21-Regel. Darauf muss ich achten und das ist schwer genug, Spieler zu verpflichten, die vielleicht beides können, aber dann gut genug sein können und dann auch diesen noch unsicheren Weg mitgehen wollen. Das ist halt schon sehr schwierig und wir müssen da leider wirklich auch manchmal auf Zeit spielen und oder dass wir Zeit bekommen oder ein Spieler geht sofort den Weg mit, den ich den aufzeichnen kann, was ich mit denen vorhabe. Das ist ein Vorteil ist wirklich, Augsburg genießt wirklich einen sehr, sehr guten Ruf. Deshalb ist es nicht abwegig, dass sich viele auch für Augsburg entscheiden würden, weil man sagt, okay, wir sind hier sehr gut aufgestellt, die haben was vor, hier passiert ein Umbruch, egal in welcher Liga. Und ich werde mich sehr mit den deutschen jungen Spielern natürlich auch beschäftigen. Aber wir können das nicht nur auf deutsche junge Spieler bauen, sondern wir brauchen den richtigen Mix. Das heißt, die Altersstruktur muss der richtige Mix sein, weil wir brauchen auch erfahrene Deutsche und natürlich auch ja, top ausländische Spieler. Mein Wunsch ist es, mit 4 Ausländern vorne zu spielen und hinten in der Defensive dann nur Deutsche zu haben, wenn wir in der zweiten Liga spielen. Und wenn es doch die DEL ist, dann ändert sich das Bild natürlich schon.
Gibt es auch nochmal mit noch nach vorne gerichtet gefragt, gibt es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, an dem Datum hätte ich gerne meinen Kader zusammen für die kommende Saison?
Ja, am liebsten wäre mir, wenn ich natürlich, das kann ich natürlich, das hängt davon ab, wann die Entscheidung kommt, wo wir spielen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Ende April, also wir müssen bis zum Schluss warten. Ja, je früher, desto besser. Umso mehr kann ich mich natürlich um die Mannschaft kümmern, um auch viele Dinge drumherum zu bauen. Aber wir sind dabei, viele, viele Personalien schon zu bestimmen, dass wir dann vielleicht noch den einen oder das ein oder andere Mosaiksteinchen noch dazu zu holen. Aber wie gesagt, aufgrund der Situation werden wir sicherlich auch doch länger brauchen, als mir vielleicht manchmal lieb ist.
Du hattest jetzt gesagt, du hast dir Spiele auch jetzt gerade in der Playoff-Zeit in der DL2 schon angeguckt. Ich gehe davon aus, vorher, allein schon aufgrund der zeitlichen Komponente, hast du denn eher Spiele in der Penny DL gesehen. Gibt es schon so erste Unterschiede, die du festmachen kannst, oder ist das schwierig in der jetzigen Zeit, weil Playoff-Zeit ja auch immer noch mal besonders ist?
Ja, absolut. Also Playoff ist immer was Besonderes und man sieht das wirklich, wie viel körperbetonter und wie viel Dampf doch drin ist. Besonders wenn man Spiele dann sieht, wo es dann noch in die Overtime geht, also wirklich sehr enge Spiele. Da sieht man schon, dass das ist sowohl in der DEL als auch in der DEL2. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung heraus und ich sehe das, dass die zweite Liga sehr, sehr gutes Hockey spielt. Und mir braucht keiner die zweite Liga unterschätzen. Das ist von uns wird vielleicht dann direkt davon ausgegangen, wenn wir wirklich runtergehen, dass wir dann auch direkt wieder raufgehen. Sowas ist kein Selbstläufer. Das wird richtig schwierig. Wir sind in der zweiten Liga sicherlich die Gejagten, weil jeder möchte die Augsburger Panther schlagen dann in dem Moment. Das macht unsere Aufgabe dann natürlich nicht leichter, weil wir werden auf keinen Fall in irgendeiner Weise unterschätzt werden. Aber die Herausforderung müssen wir uns stellen und die stelle ich mir auch gerne, diese Herausforderung. Und wir werden versuchen, das bestmögliche Team dann aufzustellen.
Ja, man sieht das ja in Krefeld in der Tat, dass das jetzt kein Selbstgänger ist, dass man sofort wieder hochgeht, was dann ja eben auch für die, so wie du gesagt hast, für die zweite Liga und für die Ausgeglichenheit spricht. Es ist aber dennoch so, da nochmal nachgefragt, ist bei euch das Ziel klar ausgegeben, wenn es runtergeht, dann im ersten Jahr wieder hoch? Ich frage auch deshalb, weil ich auch nochmal überlegt hatte, ich könnte mir vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht das Ziel ist, dass ein Standort wie Augsburg mit der Tradition, mit den Fans, die sensationellerweise ja auch in dieser schlechten Phase immer sehr, sehr zahlreich da waren und bis zum Schluss auch ausverkaufte Spiele hatten, dass das vielleicht sogar mal eine etwas längere Zeit gehen würde. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, das muss ja dann nicht das Ziel sein.
Naja, also das Ziel auszugeben ist jetzt noch zu früher Zeitpunkt, weil wir haben mehrfach darüber gesprochen. Wir müssen halt warten, in welcher Liga wir spielen. Wenn wir in der zweiten Liga spielen, ich habe es gerade gesagt, wird es nicht einfach werden und wir wollen natürlich oben mitspielen. Der direkte Wiederaufstieg würde natürlich super sein, aber diesem Ziel setzen wir uns eigentlich gar nicht aus, weil wir müssen uns auch in der Liga zurechtfinden. Das wird schwer genug. Wir werden dann einen großen Umbruch haben. Das heißt, eine sehr, sehr große Teil der Mannschaft wird neu sein. Das heißt, wir müssen uns da auch finden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es das natürlich hinbekommen, so schnell wie möglich. Aber das braucht vielleicht Zeit und es gibt keine Garantie dafür. Aber eine Organisation wie die Augsburger Panther oder so wie der Club dasteht, sage ich jetzt mal, ist das ganz klar ein Club, der in die erste Liga gehört.
Aber da nochmal nachgefragt, der es ja schon auch ertragen könnte, beziehungsweise schaffen würde. Also das Finanzielle und so, da brauchen wir natürlich auch nicht drüber reden, dass das ein Unterschied ist. Aber ich könnte mir vorstellen, so in Augsburg geht es vielleicht nochmal ein, zwei Spielzeiten länger als jetzt an einem anderen Standort, weil eben, wie ich gesagt hatte, die Fans und die Tradition und die Struktur und so ja sehr, sehr gut ist. Also man müsste ja nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie die Hälfte der Fans auf einmal wegbleibt. Das glaube ich, das passiert nicht. Oder wie siehst du das?
Nein, das glaube ich auch. Und die Fans sind gigantisch hier. Und die Jungs waren auch alle begeistert, die jetzt noch hier von der alten Mannschaft da waren und mit denen ich auch gesprochen habe, wie der Saisonabschluss war. Und das nach so einer Saison. Also das muss man schon wirklich sagen. Das ist hier wirklich phänomenal. Und das glaube ich auch, da gebe ich dir recht, dass das nicht die Schwierigkeit ist. Wichtig ist natürlich, dass man eine Rolle spielt in der Liga, dass man oben mitspielt. Und dann wird man sehen, was die Zeit es bringt. Ich meine, man sieht es auch an Krefeld, welche Euphorie da jetzt ausbricht. Auch generell über die Saison hinweg hatten sie sehr gute Zuschauerzahlen. Und jetzt in den Playoffs sind hier immer bei 8.000 Zuschauer. Also das ist wirklich gut und sowas wird hier auch passieren, da bin ich mir sicher.
Ja, das glaube ich eben auch, dass das erstmal keinen Abbruch erleiden wird. Wie gesagt, auch wenn man sportlich natürlich so schnell wie möglich wieder hoch möchte. Abgänge hattest du jetzt schon kurz gesagt, das wollte ich natürlich auch nochmal ansprechen. Das war es schon so, dass du auch in den Gesprächen gemerkt hast, dass wenn denn die Entscheidung der Spieler gefallen ist, dass sie eben nicht mehr weiter für die Panther spielen, dass man schon merkt, dass es was Besonderes ist, in Augsburg zu spielen.
Ja, also viele Spieler, die jetzt auch gehen werden, die gehen nicht gerne. Also abgesehen davon, dass sie natürlich die Saison jetzt nicht gut war und viele auch nicht so performt haben, wie man das erwartet hat oder wie es vielleicht die Jahre zuvor war. Aber jeden, den ich sehe, jeden, den ich spreche, alle würden sehr, sehr gerne hier bleiben. Also es ist überhaupt keiner da, der sagt, ich bin froh, dass das hier jetzt zu Ende ist.
Und glaubst du, dass du den einen oder anderen, ich gehe davon aus, du wirst mir jetzt keine Namen nennen, aber dass du den einen oder anderen vielleicht doch nochmal umstimmen kannst, wo vielleicht jetzt noch nicht ganz klar ist, dass er geht? Oder sind eigentlich die Abgänge jetzt so, ist das schon der Stand, der auch so bleiben wird? Wie ist da die aktuelle Situation?
Ja gut, also wir werden sicherlich, wir haben natürlich, der Unterschied ist halt, dass wir auch noch ein paar Spieler natürlich unter Vertrag hätten, wenn wir DEL spielen würden. Die jetzt vielleicht nicht wenn wir in der zweiten Liga sind, nicht bleiben würden, weil sie sagen, ich will ein Erstliga-Angebot oder ich hätte ein Erstliga-Angebot als Alternative. Für die zweite Liga brauche ich einen neuen Vertrag und den werde ich nicht unterzeichnen. Das ist sicherlich die Situation so, weil da kann man das halt auch verstehen, dass man natürlich sportlich auf dem höchsten Niveau spielen will. Das müssen wir halt dann so nehmen, auch wenn ich von den Spielern vielleicht den einen oder anderen sicherlich behalten oder gerne behalten würde. Aber ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht auch noch sich für Augsburg entscheidet, obwohl wir vielleicht in der zweiten Liga spielen. Aber für mich stehen aber auch ganz klare Abgänge auch schon fest, egal welche Liga wir spielen.
Und wie wichtig, das war jetzt, glaube ich, gerade in dieser Woche, gestern oder vorgestern habe ich es gelesen, wie wichtig ist denn so ein Signal vom Keeper, der auch bleibt, wenn es in die zweite Liga geht?
Ja, das ist immer wichtig. Für mich ist ganz, ganz wichtig. Ich baue sehr gerne eine Mannschaft von hinten nach vorne auf. Das ist immer der Wunschgedanke, das gelingt nicht immer. Aber wichtig ist, dass wir mit Markus Keller schon mal einen wichtigen Bestandteil haben. Er hat auch, obwohl die Saison nicht so gut gelaufen ist, aber sehr gute Leistungen gebracht. Und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, auch egal in welche Liga wir spielen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Torwart wie Markus jetzt schon für uns gewinnen konnten.
Und dann lass mich abschließend nochmal fragen, wie ist das jetzt in Schwenning auseinandergegangen? War das im Endeffekt alles in Ordnung? Von außen betrachtet also da war relativ viel Unruhe, oder? Also auch personell, da hat sich jetzt ja einiges getan.
Ja, absolut. Ich meine, ich war jetzt 3 Jahre in Schwenningen. Ich habe eigentlich als sportlicher Direktor meinen Job da aufgenommen. Habe dann in der letzten Saison, also nicht die vergangene, sondern die Saison davor, auch die Mannschaft übernommen, damit wir nicht absteigen. Das habe ich geschafft und habe dann beide Jobs gemacht in dem Moment. In Schwenningen ist halt sehr viel, ist man oft sehr ungeduldig und man bekommt nicht sehr viel Ruhe. Und es war Anfang dieser Saison, obwohl wir eigentlich gar nicht schlecht gestartet sind, sehr viel Unruhe sofort da. Ja, da braucht man sehr, sehr breiten Rücken. Den habe ich sicherlich, aber es kamen viele Dinge vielleicht nicht so an, wie sie hätten ankommen müssen, sowohl bei mir als auch vielleicht bei den Verantwortlichen. Man hat sich aber dann dadurch, dass dann, ja, Anfang, ich glaube, war das Dezember, der Umbruch stattfand, wo auch Stefan Wagner dann nach Schwenningen gestoßen ist. Da hat man sehr viel klärende Gespräche gehabt, was meine Person anbelangt. Und auch die Gesellschaft haben sich in vielen Dingen bei mir entschuldigt. Das war für mich sehr wichtig und nur deshalb konnte ich auch der Bitte nachkommen, dass ich dann weitermache, weil war dann in dem Gespräch heraus, wurde das so besprochen. Und die Zusammenarbeit mit dem Stefan war wirklich sehr gut, gar keine Frage. Und am Ende des Tages hat Schwenning mir auch ein Angebot gemacht, da zu bleiben, in einer ja, gewissen Form, die mir aber nicht zugesagt hat. Ich hätte mir vielleicht das ein oder andere vorstellen können in Schwenningen, um dann da zu bleiben. Aber die Position, die ich dann bekleidet hätte, war mir nicht, oder das war nicht das, was ich mir vorstelle unter meinem Job. Und da war Augsburg, wo ich auch des Längeren dann schon mit in Kontakt war, die viel reizvollere Aufgabe und die Herausforderung ist da für mich viel größer gewesen. Und ja, ich liebe Herausforderungen, deshalb bin ich froh, jetzt hier in Augsburg zu sein.
Ja, verständlich. Und danke dir, dass du das nochmal so hergeleitet hast. War denn die Thematik rund um Harry Kreis, die ja dann auch sicherlich nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen dann natürlich irgendwie Thema war und kursierte, war das nochmal zusätzlich schwierig für die Gesamtsituation? Und meine Meinung ist, das ist ja, kann ja immer mal passieren, solche Sachen und dass ein Trainer dann nochmal überlegt, Nationalcoach zu werden, ist ja auch legitim, ne?
Ja, absolut. Also ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran, sondern Ich glaube, ich habe mich da sogar bestätigt gefühlt, dass ich einen Trainer nach Schwenning geholt habe, der sehr gefragt ist und sogar für die Nationalmannschaft in Frage kommt. Und deshalb war das natürlich auf eine Art sicherlich gut, aber wir haben das auch weiter, also wirklich insgesamt sehr offen kommuniziert innerhalb der Organisation, besonders unter den Gesellschaftern. Und das war immer offen und ehrlich. Und ich kann verstehen, dass der Harry diesen Schritt macht, weil es einfach eine reizvolle Aufgabe ist und er jetzt in dieser Position da jetzt mal sich auch dann ja irgendwo verwirklichen kann. Er wird es sicherlich durch seine Erfahrung der richtige Mann jetzt an dieser Stelle. Und das hat natürlich sicherlich auch ein paar Momente vielleicht Einfluss gegeben in manchen Situationen. Natürlich sagt man ja, und die Gedanken sind vielleicht schon woanders oder die Mannschaft weiß das jetzt und die spielen nicht mehr so oder spielen dagegen oder hat die Mannschaft nicht mehr im Griff. Das wird alles nachgesagt, wenn man natürlich das ein oder andere Spiel verliert. Aber das ist für mich wirklich Quatsch. Die Mannschaft ist da sehr professionell mit umgegangen. Der Harry hat das sehr, sehr offen und dann gesagt, wann es dann ein Fakt war. Die Mannschaft hat das sehr gut verarbeitet. Von daher gab es da überhaupt nichts, was man da anmerken muss, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ja, das Einzige, was ein bisschen gestört hat, dass die Presse gebohrt hat, was ich schon teilweise einfach mehr als unverständlich gefunden habe, weil das bringt sowas dann immer viel mehr Unruhe, als wenn man das vernünftig untereinander klar macht und an dem richtigen Zeitpunkt dann auch in die Öffentlichkeit trägt. Dieses ganze Drumherum und das hat der gesagt, das hat der gesagt, die Zeitung vermeldet das zuerst, was da in Schwenning war. Das war wirklich nicht schön und das fand ich auch teilweise sehr erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber intern im Club, in der Mannschaft war das alles sauber und ehrlich und vernünftig.
Ja, also ich finde auch, ich erinnere mich gerade nochmal, ich war zum Ende der Hauptrunde in Düsseldorf, als ihr da gespielt habt, und da hat man ganz klar gesehen, dass sich da gar keiner hat hängen lassen und dass man bis zum letzten versucht hat, natürlich auch noch irgendwie die Plätze zu erreichen, um in die erste Playoff-Runde zu kommen. Also von daher kann ich das unterstreichen, was du gesagt hast. Abschließend die Frage, gerade vielleicht auch im Hinblick auf die DL2, hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal besprochen. Kannst du oder wen siehst du vorne? Ich glaube, die Kasseler sind jetzt irgendwie durch, ne? Wenn ich das
Ja, das
richtig
ist
mitbekommen
durch.
habe.
Bad
Krefeld
Nauheim
hat verloren.
Krefeld hat verloren. Die haben sicherlich jetzt die Chance, den Sack zuzumachen am Freitag zu Hause vor eigenen Fans. Landshut Ravensburg ist ausgeglichen. Das Spiel habe ich mir gestern auch angeschaut. Das war auch sehr intensiv und da ist wirklich alles offen. Da habe ich jetzt keinen gesehen, der wirklich, dass man sagen kann, ah, das wird der packen oder der packen. Ich fände es schön, wenn mein alter Club Bad Nauheim gegen Kassel spielen würde, weil ich glaube, die sind gut drauf. Das ist ein Hessen-Derby. Die können denen vielleicht ein Bein stellen, weil Derbys haben immer noch was anderes und dann auch noch in Playoffs. Und der Harry Lange hat die Jungs gut im Griff und wird die gut laufen lassen. Von daher wär das eine Chance und natürlich würde ich den Nauheimern was spendieren, wenn sie das schaffen würden, weil das würde uns natürlich einen großen Schritt nach vorne im Verbleib der Liga machen, gar keine Frage. Aber die Konstellation kann natürlich anders sein. Wenn Landshut jetzt Ravensburg schlägt, dann spielt Landshut gegen Kassel und Nauheim würde gegen Krefeld oder gegen Dresden spielen, wobei ich da Krefeld mehr vorne sehe. Aber es ist sicherlich offen, aber für mich ist ganz klar Kassel der Favorit. Das haben sie über die Saison gezeigt. Die haben sehr viel Tiefe in der Mannschaft. Das heißt, sie können auch Ausfälle irgendwo kompensieren. Ich glaube, es wird schwer, Kassel wirklich viermal zu schlagen, wird wirklich schwer.
Und dann abschließende Frage, eine Etage drüber. Bist du überrascht, dass so eine Serie wie auch München gegen Bremerhaven so steht, wie sie steht und dass die nicht schon deutlicher in Richtung Red Bull ausgeschlagen ist?
Naja, klar. Also ich meine, München hat schon sehr gut gespielt die Saison über, aber das ist eben Playoffs und jeder weiß, dass Bremerhaven wirklich eine gute Mannschaft ist. Die haben sehr, sehr gute Spieler. Die haben auch im Laufe der Saison nochmal nachgerüstet und spielen defensiv besser, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin, weil gerade die Offensive war eigentlich immer so das, was Bremerhaven ausgezeichnet hat. Aber das machen sie sehr gut, auch wenn das letzte Spiel mit 7-1 verloren ging. Aber da hat man natürlich gesehen, bei dem Spiel, Red Bull war oder die Münchner waren wirklich sehr, sehr angefressen, haben gesagt, so, jetzt reicht's uns und jetzt wollen wir mal zeigen, wo hier der Hammer hängt.
Waren sehr giftig, ne? Also im positiven Sinne.
Ja, im positiven Sinne.
Ja.
Also da haben sie wirklich von Anfang an wirklich alles reingeworfen und haben dann auch sich belohnt, verdientermaßen. Es wird jetzt spannend, wie jetzt das nächste Spiel läuft. Wenn München das auch gewinnt, glaube, dann ziehen sie es auch durch. Aber ich gebe da, also Bremerhaven hat da noch nicht verloren, die Serie. Das kann alles passieren und das ist ja das, was die Playoffs ausmacht. Das ist ja das Spannende und sicherlich hat, und das ist genau der Knackpunkt, München hat sicherlich mehr Druck als Bremerhaven.
Ja, absolut. Und dann wirklich abschließende Frage, wurde jetzt auch von den Medien schon ein, zwei Mal thematisiert. Überrascht es dich, dass in der Playoff-Phase bislang so viele Auswärtssiege da sind und immer wieder dieses Heimrecht geklaut wird, wie man so schön sagt?
Ja, das ist ja immer, ja, nee, mich überrascht sie eigentlich überhaupt nicht, weil
Okay.
einfach jeder erwartet immer, dass man zu Hause gewinnt und
Ja.
weil die Erwartungen so groß sind und weil man vor den Fans vielleicht auch was Besonderes machen will und einen besonderen Sieg herbeirufen will, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, dann auch so zu performen, wie vielleicht jeder erwartet. Und die Auswärtsmannschaft kann immer ein bisschen gelassener, ein bisschen, ja, ohne Druck zu spielen, ist, glaube ich, da fällt einem da leichter auswärts. Deshalb ist es vielleicht auch, man sieht es zum Beispiel an Mannheim, die tun sich zu Hause viel, viel schwerer als auswärts. Und das ist aber schon im Laufe der Saison so gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Schwenningen denke, wir haben auch auswärts viel mehr Punkte geholt gehabt. Und waren da lockerer, vielleicht in irgendeiner Weise, weil die Fans, die einfach auch super waren, muss ich ganz ehrlich sagen, die ja vielleicht so ein bisschen den Druck erhöht haben, immer, dass man das nicht so hinbekommen hat. Also ich finde das nicht nur in den Playoffs so, sondern dass das einfach im Laufe der Saison in vielen Teams so war, dass man auswärts irgendwo ein Stück weit besser performt hat oder leichter, besser gesagt.
Ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht, sowohl in der DL als auch in der DL2. Christoph, ich danke dir fürs Gespräch. Das hat Spaß gebracht. Ich drücke alle Daumen dafür deine neue Aufgabe in Augsburg, dass sich das so positiv weiterentwickelt, wie sich es angelassen hat. So hört sich's für mich auf jeden Fall an. Und ja, freue mich, wenn wir uns wiederhören. Danke dir.
Ja, ich danke dir und ja, wir drücken die Daumen, dass wir vielleicht drin bleiben. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir vielleicht einen kurzen Moment enttäuscht, aber dann haben wir hier eine Aufbruchsstimmung, da bin ich mir sicher.
Schönes Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen. Danke dir.
Alles klar.
Ciao,
Ciao.
ciao.
Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
Ab und zu taucht das schwedische Eishockey in Form von Trainern oder Spielern, die vorher im hohen Norden gespielt haben, im Wahrnehmungshorizont des gewöhnlichen DEL-Fans auf. Ansonsten führt es aber eher ein Schattendasein in der deutschen Eishockey-Bubble, weil internationales Hockey in der Regel ja von der alles überstrahlenden NHL dominiert wird. Nerds wissen natürlich, dass Schweden das Land ist, das die drittmeisten Spieler in der NHL stellt und in jedem Jahr Top-Draft-Picks aus dem Land im hohen Norden gezogen werden. Nicht von ungefähr kommt es daher, dass es gelegentlich auch junge deutsche Spieler nach Schweden in die SHL zieht, um sich den letzten Schliff für ihren Einsatz in der NHL zu holen. Prominenteste Beispiel dafür sind Moritz Seider, der in seiner Saison bei Rögle BK sogar zum Verteidiger des Jahres gekürt wurde, und Dominik Bock, der in Växjö schon im Juniorenteam und später dann auch in der SHL gespielt hat. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Weg, denn für viele nordamerikanische Spieler beginnt ihr Weg in Europa in der schwedischen Top-Liga und anschließend geht's für sie dann in die Schweiz oder nach Deutschland. Dies umso mehr, als dass sich im Moment der Weg in die russisch dominierte KHL im Prinzip verschließt. Wenn man sich für gewöhnlich in seinem Podcast mit der DEL und da vor allem mit den Grizzlies Wolfsburg beschäftigt, aber schon seit langem ein Faible für das schwedische Hockey hat und dann endlich mal in der Eishockeysaison seinen Urlaub in Schweden macht, liegt es auf der Hand, dass man diesen Urlaub in der ein oder anderen Eisarena verbringt. Ich hatte das Glück, neben einem Allsvenskan-Spiel in Tingsryd, SHL-Spiele in Växjö und Ängelholm von der Pressetribüne anschauen und nach den Begegnungen Interviews mit Spielern und Trainern machen zu dürfen. Einen bleibenden Eindruck hat das Wiedersehen mit Mudo-Spieler Miguel Orgard hinterlassen, denn den kannte ich aus der kurzen Zeit in Wolfsburg noch.
When I said to Dominik Bittner that I'm here tonight, he said I have to send some wishes to you, and if you want, you can send it back to him.
He's a listener. I will, of course. Well, thank you, Bitzi. It's a pleasure to have a German guy here in Sweden, and it's a lot of fun. And I hope the season's going well, and hopefully I get to see you at the World Championship again. So see you soon, buddy. Best of luck.
It's a long trip from, how is it?
Örnsköldsvik.
It's a long trip, about 1,000 kilometers or so. Do you went by bus or by plane?
Yes, we bused yesterday morning at 8 a.m. So, and then we stayed in Växjö, which is like 30 minutes from here.
Last night,
and then
did you see the game?
No, we didn't. We came a little too late, but what we did was like we watched a little bit on the bus. I have a good friend that plays there, so it was. Saw him this morning. We had a morning skate in Växjö, and then went back to the hotel and ate before we left for Tingsryd.
Yeah, and how is the next schedule back home
tonight? Yeah, like we go down to Kristianstad.
Okay.
On which is like the most southern team in the league. So we go down there, play on Friday, and after that, then we bus up to Stockholm where we play against AIK on Sunday, and then we bus home Sunday after the game. So it's a long road trip, but a lot of fun with the guys right now.
Das Interview mit Ex-NHL-Star und Nationalspieler Tobi Rieder in Växjö war ein weiteres Highlight.
Wie lebt sich so als einziger Deutscher, du hier in Växjö und Tom in Skellefteå, so unter Schweden und ein paar Nordamerikaner?
Ja, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe eigentlich die meiste Zeit in meiner Karriere war ich der einzigste Deutsche. Und wie gesagt, wir sind von den Schweden super aufgenommen worden. Wir haben ein paar Kanadier und Amerikaner in der Mannschaft und deswegen hat sich da für mich eigentlich nicht viel verändert.
Ja, hast du die Sprache schon drauf?
Nee, vielleicht ein paar Wörter, aber...
Obwohl es, wenn man Englisch ist, kann gar nicht so schwer ist eigentlich.
Nee, aber hier spricht jeder perfekt Englisch, deswegen hatte ich noch nie den Druck, die Sprache zu lernen.
Ja, Kabinensprache ist Englisch oder Schwedisch?
Englisch.
Haben sie dir schon mal so zur Begrüßung ein Surströmling angeboten?
Nee, noch nicht. Ich habe davon schon gehört, aber habe ich noch nicht bekommen, Gott sei Dank.
Und hier gibt es ja so verschiedene Sachen, wo man sich ein bisschen irreführen kann. Die Uskorka zum Beispiel, also der Käsekuchen ist ja was ganz anderes als bei uns in Deutschland.
Ja, wie gesagt, habe ich auch schon gehört, aber bis jetzt haben sie mir noch nichts untergejubelt.
Chirpt ihr euch eigentlich, Tom und du?
Ja, alles
zum... Was gibt's da?
Nichts Besonderes, aber ist alles... jeder nimmt es mit Humor und wie gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen da.
Aber wenn es auf dem Eis ist, dann gibt es keine Freundschaften, auch bei euch nicht,
oder? Nee, da gibt es keine Freundschaften. Ja, wir schauen schon, dass wir ein bisschen aufeinander aufpassen. Ich versuche jetzt nicht unbedingt von hinten in die Bande reinzuschubsen, aber...
Aber das ist ohnehin selten in der schwedischen Liga eigentlich, solche üblen Fouls.
Ja, das stimmt, da habe ich noch nicht so viel gesehen. Mhm.
Interessant war auch das Gespräch mit Riley Sheen, dem DEL-Topscorer der letzten Saison, den der unglückliche Saisonverlauf seines früheren Teams in Bietigheim nicht kalt ließ.
Do you follow your former team a little bit? Did you recognize how they struggled?
Absolutely. I mean, it's tough to watch them struggle. I mean, I got a lot of good friends. Like I said, we won the championship there 2 years ago, you know, brought the team up into the Dell. So I've got lifelong friends there that I still keep in contact with and it's tough to see them struggle.
Im Interview mit seinem Trainer Cam Abbott konnte ich ein bisschen über die schon angesprochenen deutschen Top-Talente Seider und Burg erfahren.
Well, I think Swedish hockey in general has a great development model. Of course, we were very fortunate to have guys such as Moritz Seider join us and develop and excel here before moving on to Detroit, as well as Dominik Bock was able to work with him in juniors and here in Ängelholm. I think the way the game is played as a team and the skill level and the speed that it's played with is for sure helpful for all players, including good young players from around the European continent. German players have joined us, as well as Slovakian and Austrian and Czech, and it's been a great amount of diversity for our team, and Yeah, I think it's helpful for the German players too.
Ein netter Side-Fact ist auch, dass er seine Ex-Spieler Trevor Mingoya und Justin Poggi, die bekanntlich zurzeit in Wolfsburg spielen, nicht vergessen hat und sogar einen Gruß ausrichten ließ.
Also would like to pass along my hellos to Justin Poggi. He was a tremendous goaltender for us here and helped the transition towards an established SHL contending team, as well as Trevor Mingoya, both great teammates and very much enjoyed the time working together.
Da die Qualität des schwedischen Eishockeys aber nicht in der obersten Ebene beginnt, sondern schon im Juniorenhockey, war ich froh, mit dem deutschen Nachwuchstalent Dustin Willift nach einem Training der U18 an der Akademie in Rögle sprechen zu können. Willift, der im Übrigen zurzeit der einzige Deutsche dort ist, lebt als 16-Jähriger nicht etwa im Internat, sondern ganz allein und muss sich neben dem Training und die Schule noch um die Dinge des täglichen Alltags kümmern. Wenn das keine Schule fürs Leben oder für spätere Einsätze in der NHL ist, was dann?
Erzähl doch mal ein bisschen was zur Akademie. Wie läuft das hier, das Training? Ich habe gesehen, jetzt haben wir es, wie spät haben wir es jetzt? 18.30 Uhr ist euer Training vorbei. Nach dem Eistraining musstet ihr hier noch mächtig die Treppen springen. Wie funktioniert das mit dem Training? Schule musst du bestimmt auch machen, oder?
Also das verläuft sich so, ich morgens um 6 aufstehen, dann hier Training. Manchmal haben wir vorher, gehen wir noch ins Gym, aber das ist nur ein Tag, jeden Mittwoch. Ansonsten kommen wir hierher, machen Warm-up, gehen aufs Eis, essen da drüben in der
Kantine da?
Kantine, ja.
Cool.
Ganz super essen. Und ja, dann gehen wir zur Schule, alle gemeinsam. Ich gehe ja mit den meisten Hockey-Jungs zur Schule, wir sind ja 8 Stück in der Klasse.
Ja.
Und dann gehen wir nach Hause, essen und dann wieder Training. Mhm. So ist es eigentlich.
Also dein ganzer Tag besteht im Prinzip aus Eishockey.
Genau.
Mit den paar Stunden Schule zwischendrin. Ja.
Aber nicht nur das Hockey in der SHL, der Allsvenskan oder den schwedischen Nachwuchsligen ist auf hohem Niveau, sondern auch das Frauen-Eishockey. Die schon seit 6 Jahren in Schweden hochklassig spielende Julie Flüttgen gab im Interview spannende Einblicke in ihren Alltag. Du bist eine von 2 Spielerinnen in deiner Liga. Du spielst in der zweiten Damen-Hockey-Liga. Kannst du das mal so ein bisschen genauer erklären?
Genau, also in Schweden ist es aufgeteilt, die erste Liga, die SDHL, und darunter sind 4 Regionen in der zweiten Liga quasi, die jetzt eine Einfachrunde, eine Runde spielen, eine Grundserie, und nach Weihnachten spielen wir, werden die Regionen zusammengefügt und dann spielen wir um den Aufstieg in die SDHL.
Mhm. Und dass das so regional aufgeteilt ist in der zweiten Liga, liegt wahrscheinlich an der Größe des Landes auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Das ist zum einen die Entfernung von den einzelnen Spielorten. Zum anderen haben wir jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Mannschaften pro Region. Dementsprechend kommen da natürlich auch einige Teams zusammen. Man hat leider aber auch einen relativ großen Unterschied vom Level der Mannschaft. Dementsprechend ist es besser, wenn man jetzt erstmal die Region spielt und danach spielen die Top 2 aus jeder Region dann gegeneinander.
Mein Special über das schwedische Eishockey wurde dann abgerundet mit einem ausführlichen Gespräch mit den langjährigen Fans und Experten für schwedisches Eishockey, Ilka und Pasi Hataja-Weinrich aus Schweden. Wenn man so Fan ist des schwedischen Hockeys, wie du, Pasi, wie du, Ilka, ist man dann immer ein bisschen traurig, wenn die Besten der Besten dann immer nach Nordamerika gehen, oder ist man stolz darauf?
Inget av det skulle jag nästan vilja påstå. Som svensk hockeyfan så är man ju väl medveten om att lyckas man få fram en talang, antingen via den egna föreningen eller att man värvar talangen väldigt tidigt till juniorlaget och de är tillräckligt bra, då vet man ju att man har ett par, tre år som den spelaren kommer vara verksam i ens eget lag.
Also eigentlich weder. Also man ist weder besonders traurig, noch ist man besonders froh. Das ist so ein Mittelding irgendwie, weil es schon klar ist in der Arbeit, also so wie ein Spieler heranwächst und wie er, was er für Leistungen zeigt, dass irgendwann klar ist, ist er gut genug zeigt er richtig gute Leistung, dann ist er irgendwann nicht mehr da. Und dann, dann lässt man ihn, dann wissen das die Schweden schon in der Regel, dass das dann auch eine Selbstverständlichkeit ist und dass man das dem jeweiligen Spieler auch gönnt, dass er in die NHL, also nach Amerika sozusagen.
Und dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Also ich habe ja in der Katana Arena das große Banner unterm Dach gesehen. Das wurde damit stolz hochgezogen, CHL-Meister zu sein. Was mich immer wieder wundert bei den Spielen, bei den CHL-Spielen in Schweden, ich sag mal, unter Halbfinale ist das für die Fans scheinbar nicht besonders interessant, oder?
Så är det väl att CHL betraktas ju nu av de flesta ishockeyfansen i Sverige som typ Kalle Anka Cup.
Genau, also es wird, wenn es solche Cups oder Meisterschaften gibt, dann werden die gerne mal Donald Duck Meisterschaft genannt, weil keiner irgendwie richtig weiß, wo man eigentlich, worum es geht und weil das Interesse bis jetzt nie wirklich in dem Sinne groß war.
Die Ausschnitte aus den Interviews mit den hier genannten Protagonisten und einigen anderen mehr sind in voller Länge in den beiden Teilen des Specials über das schwedische Eishockey bei uns zu hören. Beide Episoden sind zusammen über 3 Stunden 20 lang und wenn man sich fürs Thema interessiert, eigentlich genau das Richtige für die zurzeit langen Auswärtsfahrten in den Playoffs. Viel Spaß beim Hören.
Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.